Ich hoffe, dass jetzt, wir sind ja schon fast am Ende, man kann nur staunen, wie die Zeit dahin fleucht, dass doch ein bisschen Verständnis bei uns entstanden ist, was dieses Wort Anfechtung oder Prüfung, manchmal sagt die Bibel sogar Versuchung, was für eine Bandbreite das im Leben eines Gläubigen hat. Und wenn man sieht, was das für Kleinigkeiten sind, ich möchte nur zwei Kleinigkeiten herausgreifen, die doch erschütternd sind. Wenn ein Petrus im Glauben über das Wasser des See Genezareth wandeln kann, dann reicht ein Blick aufs Wasser und er geht unter. Das ist dramatisch. Wir haben ja gesehen, mit diesem Zweifel, ein Millimeter kleiner Zweifel und es ist aus. Also wenn man das sieht, dass oft so Kleinigkeiten sind und dass hier eine Dramatik sich abspielt. Ich denke, das war heute Morgen mit der Krankheit, das ist hier etwas, das ist uns klar. Also sagen wir, dass Krankheit hier Anfechtung darstellt. Aber die anderen Sachen sind oft so fein und so raffiniert. Und halt immer das alte Problem, ist es etwas, was Gott uns verordnet hat? Oder ist es ein wilder Angriff des Teufels, der Dämonen? Beides möglich. Manchmal kombiniert, wo Gott uns um der Erziehung willen diesen Dingen aussetzt. Aber ich glaube, es ist etwas doch klar geworden, und das ist ein Zentralpunkt, was immer mit der Anfechtung zu tun hat. Wisst ihr, wenn ich Fußball spiele, ich war Fußballspieler, und da war es immer klar, egal was auf dem Platz sich abspielt, ob mich da einer foult, ob mich einer beschimpft, ob ich mit jemand, ich sage mal im Sport, gucke, wer schneller ist, das Ziel ist immer das Gleiche. Die wollen das Tor schießen und wir wollen das Tor schießen. Also von daher ist alles klar. Alles drumherum hat immer nur ein Ziel. Und das ist bei der Anfechtung so, es gibt hier letztendlich immer nur ein Ziel. Und ich denke, das ist doch klar geworden, auch bei einer Maria, auch bei einer Hanna, auch bei einer Esther. Es geht immer darum, dass das Ende dieser Anfechtung bewirkt. Einmal, indem Gott mit uns zum Ziele kommt. Das zweite Mal, indem ich den Angriff des Teufels abwehre. Dass immer das Endprodukt sein muss, ich stehe vorm Angesicht Jesu. Das heißt, die ganze Anfechtung dreht sich nur darum, wie ist meine Haltung dem Herrn Jesus gegenüber. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Egal, was für ein Thema wir angingen, am Schluss war ein Punkt, ich muss vorm Angesicht Jesu stehen. Wisst ihr, jetzt gibt es eine Bibelstelle in Prediger 8,3, die hat mich immer erschüttert. Salomo, der ja von Gott benutzt wurde, trotz seinem Versagen, uns auch die geistlichen Enttäuschungen nahe zu bringen. Er sagt hier in Prediger 8, Vers 3, lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen. Und das muss ganz klar sein. In der Anfechtung oder in der Prüfung oder in der Versuchung zu versagen, hat nur ein einziges Ergebnis, ich stehe nicht richtig vom Angesicht Jesu. Und er sagt, lass dich nicht verscheuchen. Wer hat denn den Einfluss drauf? Wer kann es steuern, ob er vom Angesicht Jesu steht? Ich. Die Bibel geht davor aus. Gott hat alles getan. Wir haben ein vollkommenes Opfer. Hebräer 10, 10 und 14. Da sagt die Bibel, dieses vollkommene Opfer am Kreuz vor Golgatha, die der Herr Jesus wirklich gebracht hat, auf vielen Ebenen, bewirkt, dass ich im Endeffekt alles habe, was ich brauche, um zu überwinden. Und überwinden heißt ganz einfach im Endeffekt siegen und vom Angesicht Jesu stehen. Und Epheser 1, 17 und Folgeverse beschreibt es nochmals. Sie sagt zuerst, du brauchst Offenbarung vor Gott, dass du das alles verstehst. 18 sagt dann, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, Geschwister, und wenn wisst steht, dann kann man es nicht fühlen. Ist das klar? Wissen heißt immer nicht fühlen. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum, der Herrlichkeit, seines Erbes in den Heiligen ist. Also er sagt klipp und klar, du musst zuerst dieses vollkommene Opfer verstehen. Und jetzt kommt eigentlich die Ausführung. Was die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns, da steht im Griechischen, hinein in uns ist, die wir glauben. Also es wird bloß bei dem, der glaubt, der das im Glauben annimmt, gemäß der Wirksamkeit, da steht Energie, der Macht, da steht Kontrolle seiner Stärke. Stärke ist ein neutrales Wort. Also sagt die Bibel ganz einfach, wenn du das erkennst, was das vollkommene Opfer bedeutet, wenn du lernst, wie du es annimmst, Römer 6, 6 und 11, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich halte mich dafür, das ist ein typisches Beispiel, dann wird etwas passieren, dann werden gewaltige Kraftwirkungen ausgelöst werden. Es ist aber deine Wirksamkeit vor Gott, vom Heiligen Geist, der mir Kontrolle und Stärke verleiht, und zwar, dass ich stabil vom Angesicht Jesu stehen kann. Und was sagt die Bibel? 1. Johannes 1, ab Vers 3, die Gemeinschaft, die dann entsteht, ist mit ihm, mit dem Sohn, mit dem Herr Jesus und mit seinem Vater. Und dann ist diese, ich sag's mal hart, dann ist diese ganze Form der Erfechtung, diese Trübsal, die ich erleiden muss, positiv. Sie schadet mir nicht. Im Gegenteil, sie bringt mir Wachstum. Ich werde vorwärts gehen. Ich werde Sieg haben. Ich werde nicht wackeln. Aber es gibt eine Sache, und die möchte ich nicht verhehlen bei dieser ganzen Thematik der Erfechtung. Wir haben das schon oft behandelt. Ich möchte es aber jetzt nochmal von einem anderen Aspekt betrachten. Hebräer 10, 19 und Folgeverse. Es ist etwas, wie soll ich das erklären? Wir wissen ja, dieses hohe priesterliche Geschehe, Hebräer 9, 11 und Folgeverse zeigt uns das, was der Herr Jesus getan hat. Jetzt sagt die Bibel, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben, zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg, durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und dem Leib gewaschen mit reinem Wasser. Ist euch klar, was heißt mit wahrhaftigem Herzen? In völliger Gewissheit des Glaubens, kein Zweifel. Jetzt sagt er, du musst herzutreten. Und er sagt, jetzt kommen wir wieder zu dieser gewaltigen Tatsache. Was heißt denn, dass ich vom Angesicht Jesu stehe? Wisst ihr, wir haben das ja gesehen. Ich habe den Heiligen Geist empfangen, der ist in meinem Geist, haben wir heute Morgen deutlich gesehen. Und jetzt kann ich meinen seelischen Bereich, mein Ich, mein Ego, mein Sein, alles durch den Heiligen Geist im Glauben, durch diesen lebendigen Weg, der bis ins innerste Heiligtum geht, hinaufversammeln, das ist nämlich das Wort, was wir ja betrachtet haben, hinaufversammeln zum Herr Jesus und dann stehe ich vom Angesicht Gottes und die Bibel sagt, das Angesicht Gottes ist der Herr Jesus. Jetzt kommt ein ganz anderer Gedanke. Warum will mich der Teufel vom Angesicht Jesu verscheuchen? Das ist ein ganz einfacher Grund, dass ich nicht das mache, was ich gerade beschrieben habe. Er will nicht, dass ich durch Glaube, durch diesen lebendigen Weg praktisch hinaufgehe. Warum? Wenn ihr fleißige Bibelleser seid, dann wisst ihr, was in Epheser 6 ab Vers 10, dann wieder ganz konzentriert ab Vers 12 geschrieben steht. Dass im Luftraum, das ist nicht der Himmel, das ist drüber, dass im geistlichen Luftraum in den himmlischen Orten, also Teile, die zum himmlischen Bereich gehören, also in der Transzendenz, die Finsternismächte sind. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Kosmokratoren, mit diesen Finsternismächten, die in diesem Bereich gegenwärtig sind. Jetzt müsst ihr euch das einfach vergegenwärtigen. Jetzt sagt die Bibel, der Herr Jesus hat bei der Auferstehung, ist er durch die Himmel. Also als die Jünger ihn sahen in Apostelgeschichte 1,9, dann ist er hier im Lufthimmel, das ist noch das Normale, was wir hier sehen, das blaue Zeugs. Dann ist er durch den Lufthimmel aufgehoben worden, dann ist er in die Transzendenz, in den Dämonengürtel eingetreten, wo die Dämonen sind. Und hat durch diesen Dämonengürtel, er ist der Herr der Herrin, der König, er hat den Teufel besiegt bei der Auferstehung im Totenreich, er hat ihn völlig entwaffnet, sagt Kolosser 2. Er hat hier einen gewaltigen Sieg erlangt und ist dann in seiner absoluten, göttlichen, radikalen Macht, ist er durch diesen Dämonengürtel hindurchgestoßen und hat eine Schneise geschlagen. Jetzt muss euch klar sein, eine Schneise, die von meinem Herzen, von eurem Herzen. Jeder kann durch sein Herz über den Glauben in diese Schneise eindringen, im Glauben. Und die Bibel sagt hier, durch Glaube, durch Jesu Blut, kannst du durch diese Schneise, die durch den Dämonengürtel geht, bis vors Angesicht Jesu treten, vor sein Angesicht. Das ist der Weg, wo er vor der Sühnedeckel gegangen ist. Und da ist er jetzt, der Sühnedeckel Gottes. Und jetzt bist du vor seinem Angesicht und damit stehst du vom Angesicht Gottes des Vaters. Und jetzt sagt die Bibel, das ist etwas, und wenn man das nicht versteht, versteht man nicht, warum der Teufel mich verscheuchen soll. Machen wir es mal ganz kindlich. Wenn es dem Teufel gelingt, mich vom Angesicht Jesu zu verscheuchen, vor diesem Weg, wisst ihr, was dann passiert? Plastisch. Guckt her. Das ist der Weg, der hier hochgeht. So gehe ich hoch. Wenn jetzt der Teufel mich verscheucht, wisst ihr, was dann passiert? Seht ihr, was passiert? Und jetzt gehe ich hoch und bete und tue etwas und lebe geistlich. Wo bin ich? Ich bin in dem Bereich, wo der Teufel sein Metier hat. Er kann mich angreifen. Wisst ihr, er will. Und das muss uns klar sein. Die ganze Anfechtung vom teuflischer Seite zielt darauf, dass ich nicht diesen Weg gehe. Wenn er mich da nämlich abdrängt, bin ich in der Transzendenz. Und ich habe mal in einer Pfingstversammlung beim Siegfried Müller in Karlsruhe, da war ein Mitarbeiter von der Catherine Kuhlmann, der hieß Russell Bixler. Und der hat die Leute zur Geistestaufe raufgerufen. Ich weiß nicht, waren 500 Leute auf der Bühne. Und dann ist etwas passiert. Ich werde es nie mehr vergessen. Dann hat ein Dämon in Zunge geredet. Ich habe sehr viel Zungenrede gehört. Aber so etwas, das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nie gehört. Ich habe sogar auf Tonband. Es ist eine Stimmäußerung gewesen. Ich habe keine Fantasie, und ich bin ein fantasievoller Mensch, ich habe keine Fantasie gehabt, zu mir vorstellen, wie so etwas geschieht. Und der Herr kam mir dann zu Hilfe. Ich habe dann einfach mir gesagt, wenn ich eine deutsche wunderbare Gans, ihr kennt Gänse, sie ist schöne Vögel, wenn ich die nehmen würde und würde sie halten und würde die Füße fünfmal rumdrehen, ich habe mir gesagt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das Geschnatter und das aus dem Mund rauskam. Das war eine Stimme. Und ich behaupte jetzt einfach, dass ein Mensch das nicht machen kann. Diese Stimme war in einer Höhe, in einem Staccato, in einer Schnelligkeit, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir sind zusammengezuckt. Die Leute auf der Bühne, die haben angefangen, Angst zu bekommen. Da sind die Pfingstprediger sogar gekommen und haben öffentlich gesagt, das war ein Dämon. Die haben es gewusst. Und dann kam Bixler. Dann hat er etwas gesagt, habe ich nie mehr vergessen. Er hat gesagt, wisst ihr, aber er hat das die biblische Wahrheit nicht gekannt. Er hat gesagt, wisst ihr, wenn wir in die Transzendenz eindringen, dann sind wir im Bereich, wo die Dämonen sind. Hat er ganz offen gesagt. Er hat recht. Er hat aber Hebräer 10, 19 nicht gekannt. Hätte er gewusst, dass es diese Schneise gibt durch den Dämonengürtel hindurch, dann hätte er gewusst, wenn jetzt die Dämonen wirken können in dieser Versammlung, dann ist nämlich etwas geschehen, dann bist du nicht durch den Geist Gottes diesen Weg gegangen, sondern du bist durch falsche Dinge in die falschen Bereiche eingedrungen. Damit hättest du erkennen müssen, dass das, was sie tun, völlig falsch ist. Wisst ihr, weil nämlich die Bibel sagt, ich möchte es nochmal lesen, wir haben schon gelesen, in Jesaja 35, und hier sind wir bei einem ganz zentralen Punkt, er sagt, dieser Weg, das ist Hebräer 10, 19, ihr müsst hier Parallelstelle hinschreiben, und eine Straße wird dort sein, ein Weg, man nennt ihn den heiligen Weg, das ist dieser Weg, das hinaufversammelt zum Herr Jesus, und wenn ich mein Herz durch diese Schneise hinaufversammle, kein Unreiner wird auf ihm gehen, denn er ist für sie, die auf dem Weg wandeln, also die dem Herrn Jesus nachfolgen. Selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Dort wird es keinen Löwen geben. Da ist der Teufel nicht. Er kann nicht drauf. Die Dämonen nicht. Sie können nicht drauf. Wisst ihr, das ist ja das Wunderbare. Wenn ich jetzt mein Geist benutze, um mein ganzes Ich, meine Seele, hinaufzuerheben durch diesen Weg, direkt vors Angesicht Jesu, jetzt kommen die Leute und sagen, kann hier der Teufel dazwischen funken, wenn ich bete, wenn ich gehe? Nein. Auf diesem Weg ist kein Dämon, auf diesem Weg ist kein Teufel, nichts. Das heißt, ich bin dann in völliger Sicherheit, direkt vor meinem Gesicht Jesu, in herrlicher Gemeinschaft. Gott kann direkt seine Kraft auf mich fließen lassen, seine Gedanken, seine Erkenntnisse. Ist wunderbar. Ist doch klar, dass der Teufel das nicht will. Also was macht er? Er verscheucht mich vom Angesicht Jesu. Er muss mich nur ein Stückchen von dem wegbringen, dass ich nicht diesen Weg gehe. Dann lande ich in der Transzendenz und dann passiert das wie bei Müller in Karlsruhe. Da habe ich es plötzlich mit den Finsternismächten zu tun. Ist brutal. Ich habe es jahrelang nicht erkannt. Wo ich das erkannt habe, hat sich mein Leben völlig verändert, geistlich. Jetzt habe ich plötzlich gewusst, ich habe einen völlig sicheren Weg. Und dann habe ich Jesaja 35 plötzlich verstanden. Jetzt habe ich gesagt, aha, das ist der heilige Weg. Und da ist kein Löwe. Warum beschreibt denn das Gott? Er sagt, da ist kein Löwe. Der Löwe kann brüllen, wenn ich auf dem Weg bin. Also mich versuche zu bluffen, mich verbal oder in Gedanken anzugreifen. Aber er selber kann auf diesem Weg nicht gehen. Und das ganze Geschehe, was hier letztendlich passiert in der Anfechtung, das ist vom Teufel her ganz einfach. Er will einfach, dass wir nicht diesen Weg gehen, sondern wenn es ihm gelingt, uns da abzulenken, dann kann alles passieren. Es kann gar nichts passieren, dass du, wenn du betest, denkst, der Himmel ist verschlossen. Es kann aber auch sein, du wirst angegriffen von den Finsternismächten. Es kann auch einfach sein, es wird alles wirkungslos. Dein ganzer Glaubensakt passiert nicht. Und das ist genauso teuflisch wie ein Zweifel. Du wirst ausgeschaltet. Und 2. Korinther 3,7 sagt nämlich, und jetzt kommen wir zum Punkt, wo wir eine falsche Demut haben. Die Bibel sagt, ich lese ab Vers 8, wie sollte denn der Dienst des Geistes nicht von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn der Dienst der Verdammnis, das war das mosaische Gesetz, da gab es den Weg nicht. Wenn das Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Jetzt sagt die Bibel, wenn du, ich, jeder von uns, wenn jemand das vollkommene Opfer annimmt, das ist das, was Epheser 1,17 sagt, du kriegst volle Erkenntnis über das vollkommene Opfer. Und dann genau das, was die Bibel sagt, im Glaube, durch diesen lebendigen Weg, vors Angesicht Jesu trägt und dann im Glaube annimmt, dann sagt die Bibel, dann kommen Ströme lebendigen Wassers, dann kommt letztendlich die Herrlichkeit Gottes in einer ungeahnten Weise über dich. Wieso, wenn das kommt, Geschwister, dann hast du kein Interesse an der Welt. Je stärker das ist, je weniger hast du Interesse an der Welt. Wenn du als Gläubiger hier Mangel hast, dann ist es sogar normal, dass du nach der Welt schielst. Völlig normal. Und der Teufel weiß das. Also was macht er? Er versucht, die Gläubiger hinwegzuscheuchen. Er schickt ihnen Zweifel. Er schickt ihnen Gedanken. 2. Korinther 10,4. Er schickt ihnen Enttäuschungen. Er schickt ihnen Zweifel auch. Krankheit, die Gott nicht zulassen würde. Er macht ihnen ein Paket, das alles nur ein einziger Grund hat, mich vom Angesicht Jesu abzudrängen. Und jetzt sagt Paulus zu seinem Lieblingsjünger Timotheus, und es gibt in der Bibel ganz klare Anweisungen, nicht ich, Christus, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, du sollst dich um den Nächsten kümmern, aber es gibt einen Bereich, und Geschwister, das kann ich euch nur ganz dramatisch ans Herz legen, dem Punkt, da müsst ihr Egoisten sein bis zum geht nicht mehr. Und das ist das, was ich jetzt lese. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Es gibt ganz viele Brüder, die sagen, das Wichtigste ist die Lehre. Die Lehre ist ungeheuer wichtig, sonst hast du alles durcheinander. Aber Paulus sagt zuerst, das Wichtigste ist, pass auf dich selber auf. Und an dem Punkt ist eine falsche Demut. Zum Beispiel zu sagen, oh, ich muss mich jetzt um den Bruder X kümmern als Mann. Oder die Schwester sagt, ich muss mich um die Schwester X kümmern. Ich kümmere mich jetzt nicht um mich. Bin ich schon in der Falle des Teufels. Weil die Bibel ganz klar sagt, bei allem Dienst, bei allem, was du tust, du musst dich zuerst um dich selber kümmern, habe Acht auf dich selbst und bleibe beständig dabei, sagt er. Und jetzt kommt nämlich ein interessanter Satz. Wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten und die, welche auf dich hören. Das heißt, um anderen helfen zu können, muss ich vorm Angesicht Jesu stehen. Muss ich auf mich aufpassen. Wenn ich das nicht mache, das wäre falsche Demut, jetzt zu sagen, oh, ich muss mich jetzt nicht um mich kümmern. Paulus geht sogar so weit, dass er zu Timotheus sagt, du musst dich sogar zuerst um das kümmern, bevor du dich um die Lehre kümmerst. Also pass du auf, dass du vorm Angesicht Jesu stehst. Wenn du das nicht bist, dann ist da gar nichts was. Wisst ihr, und da müssen wir egoistisch sein und wirklich uns nicht verscheuchen lassen. Und der Teufel ist raffiniert, der verklagt uns. Es gibt eine Stelle, Sacharja 3, die mich auch immer erschüttert. Das ist meines Wissens die einzige bildlich dargestellte Szene, wo die Bibel zeigt, Offenbarung 12, 10 redet ja davon, dass wir der Teufel durch Jesu Blut überwinden müssen. Und sie redet davon, dass hier der Verkläger der Brüder agiert. Das ist die einzige Szene, die uns erklärt, wie er das macht. Ist interessant. Und da ließ mich den Hohepriester Jeschua sehen. Jeschua ist ja der Name Jesus. Und zwar, hier steht der Hohepriester in der ganzen Symbolik von Sacharja für den Leib Jesu Christi, für die Gemeinde. Der in der Regel durch den Namen Jeschua hier dargestellt wird. Es kommt dann im Endeffekt, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, andere Darstellungen, die dann der Herr Jesus darstellen. Aber hier wird der Leib Christi dargestellt. Und jetzt sagt er, ist dieser nicht ein Brandscheit, der aus dem Feuer herausgerissen ist? Wir sind alle Brandscheide aus dem Feuer gerissen. Der Herr Jesus hat uns gerettet, hat uns herausgerissen. Und jetzt sagt die Bibel, aber er hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Und hier steht der Engel des Herrn, der Herr Jesus, er steht vor ihm, trotz seiner unreinen Kleider. Und Geschwister, jetzt kommt vielleicht der zentralste Punkt. Ich habe bei mir gemerkt, wenn mir zur Sünde oder etwas passiert, oder ich versage oder enttäuscht bin, oder merke, dass ich immer Zweifel anheimgefallen bin, die Sorge mich aufgefressen hat, dann kommt der Teufel und sagt, was willst denn du? Und jetzt willst du zum Herrn Jesus kommen. Wisst ihr, und die Bibel sagt, genau das ist so. Der Leib Christi, die wahre Gläubige, der Leib Jeschuas, der Leib Jesu Christi, er muss so vorgehen, wenn er irgendwie hier schmutzige Kleider hat, dann musst du erst recht vors Angesicht Jesu. Wenn dir eine Stimme sagt, das was jetzt passiert ist, ist so, dass du nicht vors Angesicht Gottes gehen kannst, dann garantiere ich dir auch zu 100% ist der Teufel. Du musst dann erst recht vors Angesicht Jesu. Und jetzt passiert nämlich etwas. Er begann, der Engel des Herrn, und sprach zu denen, die vor ihm standen. Nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er, sieh, ich habe deine Sünde von dir weggenommen. Warum macht er das? Weil in Vers 1 stand, der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Das ist Offenbarung 12, 10. Wisst ihr, der Teufel klagt an. Ist normal, Anfechtung. Teufel klagt mich an. Und dann sagt die Bibel, dann musst du die Nerven behalten. Wenn er dich anklagt, hat er nur ein Ziel, dich vom Angesicht Jesu wegzutreiben. Aber die Bibel sagt etwas, das unserem natürlichen Verständnis und den ganzen Eiflüsterungen des Teufels unlogisch ist. Das alles ist für uns unlogisch und der Teufel flüstert dir das noch ein. Das geht nicht und überhaupt. Wenn ich irgendeinen Fehler gemacht habe, wenn ich in Sünde gefallen bin, wenn mir irgendwas passiert ist, dann sagt die Bibel klipp und klar, dann fängt der Teufel an, so wie es hier beschrieben steht. Lässt das Kapitel einmal in aller Ruhe. Dann beginnt er mich anzugreifen. Aber in dem Moment, wie ich vors Angesicht Jesu gehe, dann komme ich zum Jesus und sage, Herr, alles, was ich falsch gemacht habe, dein Blut macht mich rein. Wenn ich so vors Angesicht Jesu komme, sagt die Bibel, siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen. Und lasse dir Festkleider anziehen. Ich habe geboten, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Kleid. Wisst ihr, was es ist? Es ist die Priesterwürde. Jetzt kann ich am Herrn Jesus wieder priesterlich dienen. Da setzten sie den reinen Kopfbund auf sein Haupt und begleiteten ihn mit Gewändern, während der Engel des Herrn dastand. Und jetzt versichert ihm der Engel des Herrn, wenn du weiter auf meinen Wegen wandelst, das heißt dieser lebendige Weg vor seinem Angesicht, dann wirst du Sieg haben in meinem Hause, sagt er klipp und klar. Aber versteht ihr jetzt? Alles, was ich jetzt vor Anfechtung bisher gesagt habe, das war Technik. Aber jetzt heute Abend haben wir was ganz anderes. Jetzt haben wir den Zweck. Der Zweck der Anfechtung vom Teufel seiner Seite ist eindeutig. Er will nicht, dass ich Hebräer 10, 19 tue. Er will nicht, dass ich im Glauben das mache, was Sacharja 3 sagt, dass ich mich vors Angesicht Jesu stelle. Will er nicht. Wisst ihr, das ist doch auffällig, wie er sagt, er stand vorm Engel des Herrn. Obwohl der Teufel ihn anklagt, obwohl er schmutzige Kleider hat, obwohl er wirklich gesündigt hat, das ist einfach Fakt. Statt davon zu laufen, stellt er sich vor der Herr Jesus. Geschwister, und wenn es dem Teufel einmal gelingt, unser Verhältnis zum Herr Jesus so weit zu schädigen, dass wir nicht mehr den Mut haben, mit unserer Sünde, mit unserem Versagen, mit unserer Sorge, mit unserem Elend, mit unserem Zweifel, mit allem, was wir letztendlich, ich sag's einmal so, kaputt macht, was wir versagen, wenn wir nicht mehr den Mut haben, zu Jesus zu kommen, Hebräer 10, 19, und sagen, durch dein Blut bin ich jetzt vor deinem Angesicht. Wenn wir das nicht mehr können, haben wir die Schlacht verloren. Gott hat keinen anderen Weg. Und das ist dieser heilige Weg aus Jesaja 35. Wisst ihr, geht hin, lest mal ein paar Tage lang immer wieder Jesaja 35, immer wieder Hebräer 10, 19, immer wieder Epheser 1, 17 und Folgeverse. Lest es, verinnerlicht es und ihr werdet sehen, das ist der Weg, den Gott will. Warum sagst du Salomo das? Der weiseste Mann auf der Erde, jetzt sage ich es mal hart, alttestamentlich der weiseste Mann, neutestamentlich natürlich der Herr Jesus, Paulus, aber alttestamentlich Salomo, der weiseste Mann auf der Erde, sagt, die Gefahr ist, dass du vom Angesicht des Königs verscheucht wirst. Und das ist genau das, was die Bibel uns eigentlich durch das ganze Alte, durch das ganze Neue Testament zeigt. Wenn ich mich hier versündigen lasse, dann ist erledigt. Wisst ihr, was passiert ist? Könnt ihr euch erinnern, 1. Mose 3, der Sündenfall. Was ist geschehen bei Adam und Eva? Sie haben das Angesicht Gottes gescheut. Bis der Sünder scheut das Angesicht Gottes. Der Gläubige geht hin und sucht das Angesicht Gottes. In dem Alten Testament, wenn ihr könnt zum Beispiel 2. Könige 13, 4 als Musterbeispiel nehmen. Die Bibel geht immer hin und sagt, das Angesicht Gottes muss besänftigt werden. Und wenn du jetzt Psalm 42 Vers 6 dir anguckst, und dann merkst du auch plötzlich, dass die ganze Bibel auch Alten Testament ist eine Einheit mit dem Neuen Testament ist. Dass alles vom Heiligen Geist inspiriert ist. Alles nur auf die Erlösung zielt. Da sagt er, was betrübst du dich, meine Seele? Also nochmal, damit wir uns richtig verstehen. Ich hoffe, das ist heute Morgen rausgekommen. Der Kampf geht in der Seele, nicht im Geist und nicht im Körper. Der geht in der Seele. Warum bist du so unruhig in mir? Mutter, die Ruhe in Christus fällt. Harre auf Gott und ich werde ihm noch danken. Und jetzt kommt die Aussage. Für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Vom Angesicht Gottes kommt meine Rettung. Also wenn Gott mich immer durchs Angesicht Jesu rettet, warum will dann der Teufel, dass ich nicht vors Angesicht Jesu gehe? Dass ich nicht gerettet werde. Und hier steht bei Rettung, ich habe das in meiner Bibel da rot gemacht, da steht im Hebräischen Yeshua, der Name Jesus. Also jetzt sagt die Bibel, weil durch Jesus, der das Angesicht Gottes ist, ich sage es in meinen Worten, die Rettung kommt. Und jetzt ist doch klar, Gott sagt, egal in welcher Situation ich bin, durch sein Angesicht, der Herr Jesus, kommt die Rettung. Durch diesen lebendigen Weg kann ich aufgrund des Blutes Jesu als Wiedergeborener vors Angesicht Jesu kommen. Da kann ich noch so versagt haben, noch so dreckig sein, spielt überhaupt keine Rolle. Siehe Sacharja 3. Ich kann vors Angesicht Jesu kommen. Wenn ich das mache, sagt die Bibel, kommt die Rettung. Die Ruhe für meine Seele. Völliger Sieg. Ist doch klar, warum der Teufel dann nicht will, dass ich vor sein Angesicht stehe. Die ganze Erfechtung hat nur einen Sinn. Ich soll nicht vors Angesicht Jesu gehen. Wo ich das begriffen habe, da war mir klar, wenn ich alle Energie, die ich habe, aufwenden müsste, und man müsste mich fragen, für was willst du das aufwenden in deinem Leben? Dann würde ich sagen, um Hebräer 10, 19 zu tun, diesen lebendigen Weg zu gehen, der Rest ist egal. Das ist halt etwas, was die Religionen, auch die Christlichen, nicht verstanden haben. Sie haben dir komische Anweisungen gegeben, was du tun musst und so weiter und so weiter. Aber ich habe noch nie gesehen, dass jemand die Leute regelrecht, ich sag's einmal so, anheizt und ihnen sagt, ihr müsst das Angesicht Jesu suchen. Wisst ihr, was sagt man dir? Das darfst nicht, jenes darfst nicht, das musst tun. Du musst in die Seelsorge, du musst einen Alpha-Kurs machen, du musst einen Seelsorgekurs machen, du musst den Bruder hören, du musst jenes, ich muss gar nichts, sondern ich brauche das Angesicht Jesu. Das sagt die Bibel. Psalm 44, 4 sagt sie, von der rechten Hand Gottes, die ihm geholfen hat, also seine Rettung ist, dein Arm und dein Licht. Wie das Licht des Angesichts, wie das Angesicht Jesu. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Du bist derselbe, mein König, oh Gott, gebiete du Rettung für Jakob. Bei Rettung steht wieder, habe ich wieder rot gemacht mit der E, steht Yeshua, der Herr Jesus. Aber im Alten Testament, wenn du ein bisschen guckst, ich habe mir jedes Mal, wenn das Wort Jesus im Hebräischen kommt, Jeshua, habe ich der E rot gemacht. Das ist ganz einfach. Ich sage es ganz vorsichtig. Die Bibel sagt immer, alle Rettung nur vom Herr Jesus. Alle Hilfe nur vom Herr Jesus. Alles, was ich brauche, nur vom Herr Jesus. Jeder Segen, jede Gnade, jede Überwindung, immer nur vom Herr Jesus. Er ist das Angesicht Gottes. Du musst im Glauben durch Jesu Blut vor sein Angesicht. Wenn du das tust, dann kommt alles, was Gott dir geben will. Die Ströme lebendigen Wassers, gewaltige Herrlichkeit, kommt alles über dich. Die ganze Erlösung wirkt. Ganz primitiv. Du lässt dich vom Angesicht Jesu verscheuchen. Wisst ihr, was dann passiert? Das Gleiche wie beim Zweifel. Weißt du, was du hast? Nix. Ist doch klar, warum der Teufel hier alle Register zieht. Warum enttäuscht er dich, dass du vom Angesicht Jesu weggehst? Warum knallt er dir Zweifel rein? Warum schickt er dir Gedanken? Nur ein einziges Ziel. Du sollst nicht diesen Weg gehen, du sollst nicht zum Herrn Jesus gehen. Es ist immer das Gleiche. Du sollst den Herrn Jesus ignorieren. Du sollst dich mit deinen, ich sage mal, Nöten, mit deinen Sorgen, mit deinem Versagen, sollst du dich letztendlich beschäftigen. Wenn das Jeshua gemacht hätte, Bild für den Leib Christi, Zerubabel ist ein Bild dann für den Herr Jesus, für den Kopf, für das Haupt. Wenn du das getan hättest im Saharia, dann hätte der Herr Jesus ihm die Kleider nicht wegnehmen können. Wenn er das nicht getan hätte, also wenn er nicht vor das Angesicht Jesu gestanden hätte, hätte er ihm die Kleider nicht wegnehmen können, er hätte ihn nicht reinigen können, er hätte ihm nicht die Priesterwürde geben können, er hätte ihm nicht dienen können. Wisst ihr, was das ganz einfach heißt? Ich sage es jetzt einmal ungeschützt, der Teufel schält dich aus. Brutal, oder? Ich finde es brutal. Und das sind wieder genauso wie beim Zweifel, genauso wie bei der Enttäuschung, genauso wie beim Petrus, ein Blick auf den Boden. Es sind Kleinigkeiten. Macht euch einmal, ich hätte jetzt fast gesagt, der Spaß, aber das ist kein Spaß, aber macht euch einmal die Mühe und fragt einmal die Gläubigen, auf was richtest du deine ganze geistliche Energie? Ihr werdet euch wundern, was ihr für Antworten kriegt. Ich faste und bete, sage ich, okay. Ich gebe mich hin, ich opfer mich, ich gehe aufs Missionsfeld. Du kriegst alle solche Antworten. Du kriegst wunderbar fromme Antworten. Aber ich behaupte, von 100 findest du keine 95, die dir sagen, meine ganze Energie ist nur darauf gerichtet, vom Angesicht Jesu zu sein. Und trotzdem sagt die Bibel, nur von dort kommt alles. Wird etwas, wie es dem Teufel gelingt, uns zu vernebeln? Er ist ein Lügner, er ist ein Täuscher. Das sind die wahren geistlichen Fake News, die uns letztendlich blöffen, die uns die falschen Informationen liefern, die uns vom Angesicht Jesu wegtreiben. Und jetzt müsst ihr mal etwas überlegen. Wir haben ja jetzt eine ganze Palette durchstudiert, wie diese Anfechtungen wirken. Ist euch aufgefallen? Jedes Mal, es gab keine Verkündigung, wo am Schluss nicht der eine Punkt war vom Angesicht Jesu. Ist nämlich klar. Das ist die einzige Lösung. Die Bibel kennt nichts anderes. Wenn sie sagt, die Rettung kommt von deinem Angesicht, die Rettung ist Jeshua, das ist der Herr Jesus. Und dann sagt die Bibel im Hebräer, du musst durch Jesu Blut einen lebendigen Weg gehen, wo die Dämonen nicht drauf können, und dich vors Angesicht Jesu stellen, und dann kommt deine Rettung. Dann ist doch klar, warum der Teufel das nicht will. Dann hat er keine Chance. Keine. 2. Korinther 1,10. Jetzt geht Paulus hin und sagt, er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns noch ferner retten wird. Er sagt praktisch, Gott gibt mir, wenn ich vorm Angesicht Jesu stehe. Und Paulus sagt, dass er vorm Angesicht Jesu steht, eine Dauerrettung. Also Paulus geht davon aus, dass er ihn dauernd rettet. Wisst ihr, Geschwister, jetzt kommt diese falsche Demut, indem man einfach hingeht und frömmer sei will wie Gott. Und Paulus geht noch weiter in 2. Timotheus 4, 17 in seinem Testament, indem er sagt, es geht so weit, er hat mich aus dem Rachen des Löwen erlöst und er wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich ins himmlische Reich retten. Wisst ihr, er geht immer davon aus, dass es immer klappt. Wie kann der das? Wie kann der sagen, Gott rettet mich immer? Wie kann er sagen, er erlöst mich immer? Ich werde immer, auch in der Zukunft, vollständig durchgehen, bis ich im Himmel bin. Wie kann er das behaupten? Das ist ganz einfach. Er weiß, dieser lebendige Weg, wenn ich den gehe, Sieg. Wisst ihr, und derselbe Apostel Paulus, Der sagt dann manchmal ganz einfache Dinge und wir lesen da drüber. Ich habe eine Bitte. Wenn ihr das nächste Mal die Bibel durchlässt im Neuen Testament, vor allem die Lehrbriefe, dann geht er mal hin und stoppt jedes Mal, wenn das Angesicht Gottes genannt wird. Das ist nämlich der Herr Jesus. Ich lese uns 2. Korinther 2, 17, der B-Teil. Aus Lauterkeit, von Gott aus, reden wir, sagt Paulus, so tut er seinen Dienst, vor dem Angesicht Gottes in Christus. Ja, Entschuldigung, was heißt es? Hebräer 10. Er steht vorm Angesicht Jesu, er geht diesen Weg und so macht er seinen ganzen Dienst. Wisst ihr, die ganze Bibel redet von dem. Bloß wir sehen es nicht, und das ist ein Problem. Manchmal musst du einfach einseitig sein und dir das einhämmern bis zum geht nicht mehr, bis du weißt, ich kann mir alles leisten. Wisst ihr, ich kann mir ein Versager leisten, ich kann mir auch mal eine Lauheit leisten, was jedem Gläubigen irgendwann einmal passiert. Ich kann mir auch Fehler leisten, aber ich kann es mir nicht leisten, vom Angesicht Jesu wegzugehen. Weil wenn ich einmal lau bin oder überzogen bin oder etwa einen Fehler mache oder sogar eine Sünde begehe, rette mich immer nur, wenn ich vors Angesicht Jesu komme. Zacharia 3 müsst ihr auch drin haben, das müsst ihr lesen. Wisst ihr, ich werde jedes Mal aufgeregt, wenn ich Zacharia 3 lese. Psalm 89, 15. Gnade und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her. Macht ihr was? Wer ist Angesicht Gottes? Der Herr Jesus. Gnade und Wahrheit. Johannes 1, 17. Dass ihr seht, die Zusammenhänge. Die Bibel ist ein wunderbares Buch. Da hängt alles zusammen. Es greift alles wie Zahnräder ineinander. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wer ist Gnade und Wahrheit, die vom Angesicht Gottes hergeht? Der Herr Jesus. Aber merkt ihr etwas? Ohne das Angesicht Jesu habe ich keine Gnade, habe ich keine Wahrheit, passiert gar nichts. Wisst ihr, die Bibel sagt, er ist der König der Könige, der Herr der Herren. Er erscheint auch, das steht im Hebräer 9, 24, vorm Angesicht des Vaters. Aber er ist das Angesicht des Vaters. Wenn ich zu ihm komme, ist automatisch meine Verbindung zu Gott, dem Vater, perfekt. Die geht über nach Jesus. Er ist der einzige Weg zu Gott. Warum glaubt ihr, warum der Teufel Maria-Kult installiert hat? Warum glaubt ihr, warum er Heiliger-Kult installiert hat? Warum glaubt ihr, warum er Ikone installiert hat? Heilige Bilder, Kruzifixe, warum hat das der Teufel alles gemacht? Ganz einfach, dass niemand mehr direkt zum Herr Jesus geht, sondern sich mit diesem Zeugs beschäftigt. Ist mir völlig klar. Ist ein raffinierter Trick. Warum sagt die Bibel, er ist der einzige Mittler? Jetzt musst du doch fragen, wie mittelt er? Wie macht er das? Indem er einfach mich, nachdem er mich gerettet hat, durch sein Blut praktisch diesen Weg gehen lässt. Woher weiß ich das? Von der Bibel. Also er hat nur eine einzige Möglichkeit, mich völlig zu retten, indem ich durch sein Blut vor sein Angesicht gehe. Und dann wirke als Kind vom Herrn Jesus, ohne Zweifel, im Glauben, das erwarte, was die Bibel sagt, und dann schlägt es durch. Und dann, Psalm 42, 6, nicht vergessen, er ist meine Rettung, Yeshua. Die Bibel sagt, wenn du das nicht tust, dann erlebst du Jesaja 57, 10. Dort steht, du bist müde geworden von den langen Wegen. Das sind die Leute, die resignieren. Das sind die Leute, die enttäuscht werden. Sie sind viele Wege gegangen. Wisst ihr, viele lange Wege. Welcher Weg sind sie nicht gegangen? Die Schneise. Den Weg direkt vors Angesicht Jesu. Den Weg sind sie nicht gegangen. Wenn du das nicht tust und geistlich andere Wege gehst, dann sagt die Bibel klipp und klar, lässt es Jesaja 57, 10 in Ruhe, dann wirst du müde. Wisst ihr, das verbraucht deine Kräfte. Ich habe festgestellt, dass ich meine Seele durch Jesu Blut vermittels des Heiligen Geistes bis vors Angesicht Jesu erhebe, kostet mich kein Millimeter Kraft. Kein Millimeter. Das ist ein Glaubenssatz. Das kann ich selbst, wenn ich in 2 Sekunden sterben würde, oder das kann ich, wenn ich gefoltert werde, das kann ich, wenn ich überall bedrängt werde, selbst wenn sie um mich brüllt und Lärm macht, ich völlig unkonzentriert bin. Ich kann das in einem klitzekleine Glaubenshab, kann ich den Weg begehen und direkt vor sein Gesicht Jesu gehen, jederzeit. Das kann niemand hindern. Und das ist das Einzige, was ich allein mit dem Herr Jesus tun kann. Und darum kann niemand das hindern, wenn ich es will. Wenn ich das will und gehorsam bin und diesen Weg gehe, dann kommt die Rettung. Das weiß der Teufel. In Chroniker 16,11 heißt es praktisch, du musst es alle Zeit suchen. Wenn du das nicht tust, dann kriegst du ein Problem. Du wirst automatisch vom Teufel durch seine Lügerei auf die lange Wege geschickt. Wisst ihr, warum zerbrechen ausgerechnet viele Gläubige in ihrer Nachfolge? Die folgen gar nicht nach. Sie sind auch nicht gehorsam. Sie glauben auch nicht, sondern sie sind religiös. Vielleicht von ihrer eigenen Führer, ihrer Gemeinde oder ihrer Bewegung verführt, die die Wahrheit selber nicht kennen. Aber wenn zum Beispiel 1. Chroniker 16,11 sagt, ich lese das, sucht sein Angesicht alle Zeit. Ich soll sein Angesicht alle Zeit suchen. Was heißt das? Hebräer 10,19. Ich muss alle Zeit im Glauben, dass der Dämonengürtel ist weg. Die können mich nicht hindern. Ich kann alle Zeit, ohne dass mich jemand hindern kann, es kann mich kein Mensch hindern, ich kann mich nicht hindern, kein Dämon kann mich hindern, der Teufel kann mich nicht hindern, kann ich durch Jesu Blut diesen Weg gehen, direkt vor sein Angesicht. Das Blut Jesu hat mir das erkauft. Und jetzt sagt die Bibel, einfacher Befehl, du musst es alle Zeit machen, alle Zeit. Wisst ihr, wer das nicht macht? Der Elia. 1. Könige 19,4. Warum legt er sich unter den Günsterstrauch? Wisst ihr, ich habe das am Anfang gar nicht verstanden. Der geht hin und bringt 400 Baalspriester um. Der kriegt von Gott einen Sieg, dass Gott vor seinem Angesicht Feuer vom Himmel fallen lässt und sogar Fleisch, das mit Wasser übergossen wurde, entzündet. Das Wasser, das ja normal das Feuer verhindert. Und das Feuer leckt das Wasser auf. Er tut ein Wunder des Unbeschreiblichen, bringt 400 Baalspriester um. Er müsste jetzt so vor Gott stehen. Dann kommt ein Satz von der Isabel. Ich bringe ihn um. Und dann geht dieser Mann Gottes hin, flieht in die Wüste, legt sich unter den Ginsterstrauch und sagt, ich bin nicht besser wie meine Väter, ich will sterben. So sind die Gläubigen. Sie haben einen lebendigen Weg, sie haben vielleicht große Siege getan, und dann kommt Anfechtung irgendeines von den ganzen Szenarien, die wir jetzt betrachtet haben, ein paar Tage lang. Da kommt irgendetwas, dann wendet sie ihren Blick weg von diesem Weg, säet wieder Petrus auf das Wasser, säet auf die Anfechtung und dann am Schluss ist man wieder Elia, dann legt man sich unter den Strauch und sagt, ich bin nicht besser wie die anderen, Herr, nimm mich weg. Man verzagt. Jetzt machen wir mal ein Beispiel. Wäre Elia ein neutestamentlicher Gläubiger gewesen und die Isabel hätte ihn bedroht, dann wäre er, wenn er ein schlauer Geistlicher gewesen wäre, wäre hingegangen durch Jesu Blut, durch diesen Weg vors Angesicht Jesu und hätte gesagt, du bist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Ich nehme jetzt einfach im Glauben an, dass du die Werke des Teufels bei dieser Frau zerstörst. Und er wäre in völliger Ruhe gegangen und hätte seinen Weg geistlich weitergeführt. Macht etwas. Ohne Zweifel. Ohne Enttäuschung. Ohne Gedankenfestungen. Ohne Angst. Wer hat die Macht, das herbeizuführen? Ich. Ich habe die Macht. Ich kann's. Warum? Weil ich den Geist des Glaubens habe. Und so kann ich jede Erfechtung kann ich aushebeln. Ich kann sie aushebeln. Ich kann auch jede Erziehung von Gott zu ihrem Ziel führen, indem mich die Erfechtung und die Prüfung vors Angesicht Jesu treibt. Wisst ihr, da gibt es dann dramatische Beispiele in der Bibel. Du hast zum Beispiel ein Beispiel, Paulus hat es geschafft. Er sagt, ich stehe vorm Angesicht Jesu. Wisst ihr, wer es nicht geschafft hat? Es tut mir so leid. Barnabas. Barnabas hat wegen einer Kleinigkeit begonnen, nicht mehr vors Angesicht Jesu zu gehen. Und er ist verschwunden. Und da siehst du, da kannst du der größte Mann Gottes sein. Er ist stärker sein, der Mentor von Paulus. Er hat der Paulus erst zum Paulus gemacht. War ein Werkzeug Gottes. Und der versagt wegen einer Kleinigkeit. Und Geschwister, wenn ihr Anfechtung habt, egal was ist, schreibt von mir aus mit dem Tuschestift auf euren Bibeldeckel in der Reihe. Anfechtung, Doppelpunkt. Geh vor Jesu Angesicht, Hebräer 10,19. Die Anfechtung muss mich vors Angesicht Jesu treiben, dann kommt die Rettung. Weil die Bibel sagt, er ist die Rettung, sein Angesicht. Wenn ich das nicht mache, dann kriege ich ein Problem. Ich möchte zum Schluss etwas zeigen. das mich persönlich tief getroffen hat. In diesen Themen. Ich kann es nicht beurteilen, aber wenn ich mit den Gläubigen rede, wir haben Kämpfe, meine Frau und ich, und wir haben Anfechtung oft, dass ich manchmal sage, Mensch, muss das alles sein? Und bei mir ist nicht so, dass ich dann anfange, stolz zu werden auf diese Anfechtungen, sondern sie hängen mir zum Hals raus. Versteht ihr? Manchmal will ich nicht mehr. Und jetzt sagt die Bibel, Hebräer 2,17, daher musste er, der Herr Jesus, in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, geprüft wurde, Anfechtung hatte, kann er denen helfen, die versucht werden. Hebräer 4,15 sagt dann, wenn du dich schwach fühlst, wenn du dich elend fühlst, er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Sie formuliert so, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, weil er genauso versucht worden ist wie wir, in genau der gleichen Weise, außer der Sünde. Darum sagt sie ähnlich. Jetzt kommen wir zum Punkt, wo die Bibel sagt, und jetzt müsst ihr einfach mal die Anfechtung in der ganzen Bandbreite, die wir jetzt gesehen haben, auf euch wirken lassen. Also völlig egal, ob du enttäuscht bist, völlig egal, ob du Gedankenanfechtungen hast, völlig egal, ob du Sorge hast, völlig egal, ob du Zweifel hast, das spielt überhaupt keine Rolle. Völlig egal, ob du gesund bist oder krank bist. Also egal, was passiert, ob du verzweifelst an den Menschen, ob du verzweifelst an Gott, ob du verzweifelst an dir selbst, das spielt alles keine Rolle. Die Bibel sagt, er, der Herr Jesus, hat es alles durchlebt. Am Kreuz von Golgatha. Wenn du vor sein Angesicht gehst und Hebräer 10,19 realisierst, dann wird er nicht nur Mitleid mit dir haben, mit deiner jetzigen Situation, dass du so schwach bist. Wisst ihr, und der Teufel sagt immer, wenn du schwach bist, gefällst du Gott nicht. Oder? Ist typisch. Die Bibel sagt, nein, wenn du schwach bist, hat der Herr Jesus Mitleid mit dir. Psalm 42,6. Er ist deine Rettung. Wenn du vor sein Angesicht gehst, zu ihm kommst, kommt die Rettung. Und jetzt lasst uns ein paar Dinge angucken, dass wir verstehen, was passiert, wenn ich vor das Angesicht Jesu komme, was sich dann im Herzen Jesu abspielt und was hier dann uns gegenüber für eine Einstellung vom Herr Jesus ist. Psalm 22,2 sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn du denkst, du bist vollständig jetzt erledigt, du hast eine Sünde begangen, dir ist irgendwas passiert, du hast in der Vergangenheit eine Fehlentscheidung gefällt. Wisst ihr, das kommt manchmal so weit, dass Gläubige zu mir kommen und sagen, ich habe die falsche Frau geheiratet, ich habe den falschen Beruf ergriffen, ich habe selbst bei der Bekehrung Fehler gemacht. Wisst ihr, da gibt es tausende Dinge. In dem Moment, wie du dich mit dem aufhalten lässt, bist du erledigt. Du musst sagen, wie der Paulus, ich vergesse, was da hinten ist, gehst vor das Angesicht Jesu und sagst, Herr, du kennst meine Schwäche, du kennst meine Erfechtung, aber jetzt vergesse ich, was da hinten ist, geh vorwärts, du wirst aus dem Allem etwas Wunderbares machen. Wenn ich so komme, kommt der Sieg. Der Teufel hat immer eine einzige Perspektive, rückwärts, immer rückwärts. Gott hat immer eine Perspektive, das Angesicht Jesu, vorwärts, nach oben, hinauf versammelt. Psalm 22,2 und Folgeverse. Die nächste Trage, da sagt er, warum bist du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht, auch bei Nacht, und ich habe keine Ruhe, aber du bist heilig. Dann erklärt er, die Väter haben vertraut. Und jetzt kommt 7-9. Der Mensch, wie er sich fühlt. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Wenn du dich völlig elend fühlst und sagst, und jeder hält mich jetzt für nichts, jeder sagt, was ist das für eine Pfeife, darf ich es nochmal deutlich sagen, und du empfindest es selber so, du empfindest dich, naja, ich bin der Letzte. Jetzt sagt die Bibel, der Herr Jesus hat genau das gleiche empfunden am Kreuz vor Golgatha. Wenn du jetzt zu ihm kommst und sagst, Herr, so fühle ich mich, dann hat er Mitleid mit dir. Wisst ihr, ich habe das nicht in meinen Schädel reingebracht, ganz lang, dass er mit allen diesen Dingen, wo ich mich selber verdamme, dass er Mitleid mit mir hat. Das ist brutal. 17. Es geht quer durch. Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Wenn dich der Teufel angreift, wenn dich die Dämonen angreifen, wenn sie dich mit Schmutz angreifen und du hast dich beschmutzt und du kommst zu ihm, dann sagt der Teufel, jetzt hast du dich beschmutzt, was willst du zu meinem Jesus gehen? Dann musst du kommen. Jeshua, Bild für den Leib Christi, der Gläubige, hatte schmutzige Kleider und stellt sich vor der Engel des Herrn, vor der Herr Jesus und wird gereinigt. Das heißt, egal wenn hier irgendwas passiert, du musst kommen. Und ihr wisst ja, dass Psalm 22 letztendlich ein Bild ist auf die Leiden Jesu. Wir haben ja im Psalm 22 die geistliche Leiden Jesu. Aber die sind ja nicht nur im geistlichen Bereich, sondern auch im seelischen Bereich. Und das ist Psalm 69. Und da sagt die Bibel, Psalm 69, 2, denn die Wasser gehen mir bis an die Seele. Wir haben ja gesehen, was sind Wasser? Die Menschen, das Völkermeer. Das heißt, wenn du von Menschen bedrängt wirst und sie dich in Not bringen, ja, wer ist denn überhaupt von Menschen bedrängt worden? Der Herr Jesus. Er hat Mitleid. Er versteht dich. Wieso? Mir ist aufgefallen, immer wenn es mir dreckig geht, immer wenn ich Anfechtung habe, immer wenn was nicht funktioniert, dann hänge ich den Kopf in den Sand. Dann fängt der Teufel an, mir irgendwo einzuflüstern, ich soll nicht zum Herrn Jesus gehen. Wieso? Genau das ist der Knackpunkt. Dann muss ich kommen. Dass uns klar ist, je dreckiger mir es geht, je eher muss ich kommen. Kann ich kommen? Sagt der Teufel, du doch nicht. Aber die Bibel sagt, durch Jesu Blut kannst du kommen. Ich bete ganz oft, Vater im Himmel, zieh nicht mich an, sondern das kostbare und teure Blut Jesu. Wieso müsst endlich lernen, die Erlösung anzunehmen, praktisch. Ich habe drüber geschrieben, Anfechtung im Erleben. Hier geht's um die Praxis, hier geht's um Erleben, dass ich komme. Psalm 69, 5. Psalm 69 ist der seelische Bereich in die Erfechtungen. Da sagt die Bibel, die mich ohne Ursache hassen, sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt. Sie sind mir ohne Grund Feind. Was ich nicht geraubt habe, soll ich erstatten. Wisst ihr, wenn du Unrecht erlebst, wenn man dir Unrecht tut, wenn man über dich lügt, weiß ich, ob ihr wisst, wie ekelhaft das ist, wenn man die Unwahrheit über jemanden sagt, wenn man dir auch Unrecht tut, na Jesus, das war alles viel schlimmer. Wenn du zu ihm kommst und sagst, Herr, guck, wie es mir geht, dann hat er Mitleid. Dann löscht er deine Bitterkeit aus. Er macht, dass du nicht bitter wirst. Er lässt dich die Herrlichkeit Gottes so sehr, dass du das wegstecken kannst. Wisst ihr, aber es passiert diese ganze Rettung immer nur vor seinem Angesicht. Gehe ich nicht diesen Weg, sondern gehe ich einen anderen Weg, auch in die Transzendenz, dann liefert mir der Teufel eine teuflische Lösung. Dann sagt dir der Teufel, dem zeige ich's aber. Versteht ihr? Der wird mich kennenlernen. Vielleicht kennt er dich schon. Ihr versteht? Aber das ist dann das, wo ich nicht den lebendigen Weg gehe. Und was sagt denn die Bibel? Sie gaben sich hin zuerst dem Herrn, dann uns durch den Willen Gottes. Ich gebe mich immer zuerst ihm hin und erwarte, dass alles von ihm kommt und nicht von den Menschen. Psalm 69, 9. Nächster Bereich seelisch. Entfremdet bin ich meinen Brüdern, ein Fremder geworden den Söhnen meiner Mutter. Wisst ihr, diese Enttäuschung an Menschen und diese Entfremdung und dass ich isoliert werde, die kann auch in der Familie Wellen schlagen. Das ist doch meine Tochter. Das ist doch meine Mutter. Das ist doch mein Vater. Das ist doch mein Onkel. Das geht doch nicht. Doch, es geht. Wenn der Teufel dir solche Dinge in den Weg jagt, er hat Mitleid. Wisst ihr warum? Ihm ging es genauso. Seine Brüder, seine Halbbrüder haben ihm nicht einmal einen Millimeter geglaubt. Seine eigenen Jünger haben ihn verraten. Der Einzige, der hier noch den Mut hatte, zu ihm zu gehen, das war der Jünger Johannes, der dann fliehen musste. Aber selbst schon Petrus, der eine große Klappe hatte, hat ihn verlassen. Das heißt, wenn dich die innerste Ebene deines Lebens verrät, verlässt und dich nicht mehr will, der, der dich immer will und sagt, komm, ist der Herr Jesus. Er wird dein Herz zur Ruhe bringen. Es geht auch eine Gemeinde. Du kannst für eine Gemeinde und für andere Gläubige alles tun, alles. Und wenn du alles getan hast, sagen sie, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. Man darf ja nicht mehr Mohr sagen, aber ihr wisst, was ich meine, das Sprichwort. Wie oft habe ich das gesehen? Die Gläubigen haben gekämpft und dann kriegen sie Schuh ins Kreuz. Entschuldigung, der Jesus kennt es. Geh zu ihm. Wenn du den anderen Weg gehst, dann gehst du von dem lebendigen Weg weg. Und ich möchte nochmal betonen, jeder Weg in die Transzendenz, jeder geistliche Weg, der nicht durch diesen Weg vor sein Gesicht Jesu geht, geht in die Finsternis. Dann bedient dich die Finsternis. Die bedient dich. Die schickt dir Lösungen. Die sind teuflisch, aber sie schickt sie. Psalm 69, 15. Reiß mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Lass mich Rettung finden vor denen, die mich hassen und aus den Wassertiefen. Lass mich die Wasserflut nicht überströmt, mich die Tiefe nicht verschlingt, noch die Grube sich über mir schließt. Das geht bis zum Tod, dass ich glaube, dass ich sterben muss wegen dem. Er ist gestorben. Der Fürst des Lebens, der den Tod nicht einmal kannte. Ein Gläubiger darf keine Angst vor dem Tod haben. Wenn ich zu ihm komme, vor sein Angesicht, dann verliert der Tod jede Macht. Du musst keine Angst haben vor dem Tod. Als Schlachter starb, hat er Magerkrebs, am Abend seine Familie gerufen, hat sie um sich herumgesetzt, hat er gesagt, heute Nacht gehe ich heim. Und er beschreibt sich so, wie er da lag, keine Angst vor dem Tod. Er hat die Herrlichkeit gesehen. Der Herr Jesus hat ihm die Herrlichkeit gesagt. Er hat Ausrufe der Herrlichkeit von sich gegeben. So ist er im Triumph in die Ewigkeit. Gut, so geht nicht jeder, aber ich brauche keine Angst haben vor dem Tod. Psalm 69, 20. Auch wieder Seelenbereich. Du weißt um meine Schmach, um meine Schande und Beschimpfung. Meine Widersacher sind alle vor dir. Wisst ihr, was Schmach ist? Das Teuflische ist ja, wenn mich jemand schmäht, es gibt ja Bereiche, wo die Recht haben. Aber auch das spielt keine Rolle. Ich gehe zu meinem Jesus, er versteht es, er hat es erlebt, er bringt mein Herz zur Ruhe. Sieg! Jesaja 53, 4 haben wir heute Morgen eingehend abgehandelt. Er kennt die Schmerzen, er kennt die Krankheiten. Wenn ich zu ihm komme, kann ich sagen, Herr, du hast das ja auch erlebt, jetzt hilf mir. Aber ich muss kommen. Wisst ihr, wenn ich den Weg daneben gehe, dann schickt mir der Teufel vielleicht okkulte Heiler, okkulte Methode, okkulte Medikamente, okkultes Zeugs. Das ist brutal. Dann kommen wir zum Bereich, der ist vielleicht mit der bitterste, Matthäus 26, 49. Da sagt die Bibel nämlich etwas und das ist dramatisch. Sie sagt hier vom Judas, er küsste ihn. Und der Jesus sagt, du verrätst mich mit einem Kuss. Wisst ihr, er kennt die Heuchelei. Wisst ihr, wenn sie dich heucheln, wenn sie dir was vorheucheln, dir schön tun, das hasse ich. Und mein Bruder gesagt, der mich immer umarmt, der hat mich so schnell an der Gurgel. Und ich denke, der ist weise. Er hat gesagt, ich will nicht umarmt werden. Ja, warum nicht? Weil die mich so schnell an der Gurgel haben. Wenn er mich im Arm hat, hat er mich an der Gurgel. Ich habe zuerst gedacht, der spinnt, aber der hat nicht gesponnen, der war schlau. Beziehungsweise ich habe es relativ schnell erkannt, dass er richtig hat. Es war mir sofort klar, was er meint. Und das war in der Zeit, wo sich alle umarmt haben. Dann hat er gesagt, ich will es nicht. Ja, warum nicht? Hier, sie gehen mir an die Gurgel. Matthäus 26, 67. Und ich muss dazu sagen, ich habe den Mann gekannt und er war ein Mann, der nicht zimperlich war. Und er hat eigentlich, wie soll ich sagen, so natürlich, organisch reagiert. Und ich muss das vielleicht zurücknehmen. Ich habe nicht gedacht, der spinnt, sondern es befremdet dich, so muss man es ausdrücken. Es befremdet dich und trotzdem merkst du, eigentlich hat er recht. Das ist ja eine Praxis, wo sich jeder umarmt, bist du Außenseiter. Jetzt mach dir mal so, jetzt kommt ein Bruder und will dich in den Arm nehmen und sagst, hey, ich will das nicht. Ja, warum willst du das nicht? Ach, ich möchte dich nicht so nah an meine Gurgel lassen. Wird doch peinlich, oder? Matthäus 26, 67. Da spuckten sie ihm ins Angesicht, schlugen ihn mit Fäusten, anderen gaben ihm Backenstreiche. Direkte Demütigung. Direkte Demütigung, wenn sie dir wirklich Übles tun, wenn sie dir sogar handgreiflich werden, kann alles passieren. Wisst ihr, und dann sind zwei Räuber gekreuzigt worden, der eine hat ihn geschmäht. Wisst ihr, dann kommt das, wenn du Gottes Sohn bist, steig herab vom Kreuz und hilf uns. Wisst ihr, Schmähung, furchtbar. Und jetzt sagt die Bibel ganz einfach, und mit dem möchte ich schließen, Er hat Mitleid mit dem allem. Wisst ihr, alles, was mir und dir passieren kann, wenn du vors Angesicht Jesu gehst, hast du Mitleid von ihm. Hast du Hilfe? Wisst ihr, ich kann beten vorm Angesicht Jesu. Herr Jesus, erbarme dich meiner. Herr Jesus, zerstöre die Werke des Teufels bei mir, bei den anderen. Richt dein Sieg auf. Mach, dass ich klar gehe. Wisst ihr, ich stehe direkt vor seinem Angesicht. Ich kann alles bringen. Bloß wenn ich vom Angesicht Jesu verscheucht bin, dann geht gar nichts. Versteht ihr jetzt, warum der Teufel alles tut, damit der Anfechtung, dass ich wegkomme? Er hat nur ein Ziel. Ja, nicht vor sein Gesicht Jesu. Ich sage es jetzt ganz einfach. Mehr habe ich über das Thema nicht zu sagen. Es ist dramatisch. Und ich habe mich manchmal gefragt, jetzt bist du 46 Jahre gläubig, wieso hast du das über 40 Jahre nicht erkannt? Bist du warum? Ich weiß. Weil mich der Teufel systematisch angelogen hat. Wie bin ich auf die Wahrheit gekommen? Nehmen wir ein ganz einfaches Buch. Dieses Buch ist die Wahrheit. Dieses Buch zeigt diesen lebendigen Weg vor sein Gesicht Jesu. Dieses Buch, Psalm 42,6, zeigt, alle Rettung kommt nur vom Angesicht Gottes. Das Angesicht Gottes ist der Herr Jesus. Wenn ich diese einfachen Zeugnisse annehme, dann brechen die Lüge des Teufels zusammen und dann wird jede Form der Anfechtung zu einem Segen. Wir sind so langsam am Ende. Ich hoffe, dass das bei uns passiert. Ich möchte beten. Herr Jesus, was ist es für eine Herrlichkeit, obwohl es dich so viel gekostet hat, dass wir so eine einfache Sache unser eigen nennen können, dass wir mit einem einzigen Glaubenssack unsere Seele durch den Heiligen Geist, über unseren Geist, durch diese Schneise bis vor dein Angesicht erheben können. Dass wir vor deinem Angesicht stehen können und du sagst uns in der Heiligen Schrift, du bist der, der uns rettet. Du bist unsere Rettung. Alle Rettung kommt von dir, vom Angesicht des Vaters. Und du zeigst uns auch, dass jede Erfechtung alles bewirken darf, nur nicht, dass wir vor deinem Angesicht verscheucht werden. Du weißt, wo jeder von uns heute Abend steht. Gib uns einfach Gnade, dass jeder von uns beginnt, Hebräer 10, 19 zu praktizieren, zurückzukehren vor dein Angesicht in der vollen Erwartung, nicht nur, dass du Mitleid hast, sondern dass du uns reinigst, dass du uns heiligst, dass du jedes unserer Probleme löst. Auf das letztendlich du auch die Ehre und die Anbetung für dein vollkommenes Opfer bekommst, das dir gebührt. Wir beten dich dafür an. Amen.